SWR 2 Wissen.
Either you are betrayal or you are hero. There is no like other more complicated options.
Entweder bist du ein Verräter oder ein Held. Es gibt keine anderen, komplexeren Varianten.
Das heißt, für dich hat sich eigentlich dieser demokratische Wandel oder diese ganze Transformation zur Demokratie hat sich für dich nur bedingt gelohnt.
Eine jahrhundertealte Tradition, die so eingefleischt ist, die so zubetoniert ist.
Heilsversprechen von rechts? Ungarn, Polen und Kroatien. Eine Sendung von Miriam Baumert.
2010. Viktor Orban gewinnt an der Spitze der nationalistischen Fidesz-Partei eine Zweidrittelmehrheit im ungarischen Parlament. Er schwächt das Verfassungsgericht und baut ein regierungstreues Medienimperium auf. Um sich herum strickt er ein dichtes Netz an loyalen Unternehmen und Geschäftsleuten. 2015. In Polen gewinnt die Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, die polnischen Wahlen im Dezember. Fortan kann sie ohne Koalitionspartner allein die Regierung stellen. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen ihre Vertreter zu ihrem Sprachrohr als eine der ersten Amtshandlungen. Nach massenhaften Protesten gegen das neue, noch strengere Abtreibungsgesetz schränkt die Regierung das Versammlungsrecht drastisch ein. Januar 2016, Kroatien. Nach einem knappen Wahlergebnis bildet die patriotische Koalition aus rechtsradikalen kleinen Parteien und der christdemokratischen HDZ, der Kroatischen Demokratischen Union, zusammen mit der katholischen wirtschaftsliberalen Partei MOST eine Regierung. Der Kultusminister entlässt den Rat für unabhängige Medien. Der Bildungsminister kippt eine liberale Bildungsreform. Skandale um profaschistische Aussagen belasten die Regierung.
Kroatiens Nationalismus, Angst vor dem nächsten Ungarn. Der Spiegel, 3. Mai 2016. Der ungarische Geist weht nach Kroatien. Der Standard, 2. Juni 2016. Muss sich die EU nach Ungarn und Polen nun auch mit den kroatischen Nationalisten beschäftigen? 28. Januar 2016, die französische Le Monde.
Wer die drei Regierungen in Mittel- und Südosteuropa ernsthaft vergleichen will, muss differenziert hinschauen. Die Gründe für die Wahl der Rechten reichen von Aktualisierungen alter Hinterlassenschaften über neue Ängste bis zu bedrohlichen Zukunftsszenarien. Auf dem Heldenplatz in Budapest steht eine bombastische Bühne. Zwei Kameras schwirren an langen Kranarmen über den Köpfen des Publikums. Heute Abend laden Ivan Fischer und sein Budapester Konzertorchester ein. Fischer übt öffentlich Kritik an Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei. Der Stadtverwaltung Budapest ist der Orchesterleiter deshalb ein Dorn im Auge.
Der Bürgermeister von Budapest hat unsere Subvention drastisch gekürzt, ohne irgendwelche Erklärung in der Mitte der Saison. Und das ist etwas, was total unakzeptabel ist. Wir müssen natürlich Jahre voraus planen und in der Mitte einer Saison kann man nicht einfach 77% kürzen von einer Subvention. Das finde ich absolut nicht professionell und so eine Entscheidung sorgt nicht für die Kultur einer Stadt.
An diesem Juniabend performen junge Menschen unter dem Banner der Toleranz eine gemeinsame Choreografie zu Stravinskys Jeu de Cartes, darunter viele Roma.
Was ich gefunden habe und sehr interessant fand, dass eigentlich alle Jugendlichen die ungarische Gesellschaft so sehen als eine, die Vorurteile gegenüber den Roma komplett akzeptiert. Und das war gleich bei allen.
Luca Varadi ist Soziologin und untersucht Bilder von Roma unter ungarischen Jugendlichen. Sie interessiert, welche Rolle die Stereotype in den sozialen Beziehungen der Jugendlichen spielen.
Da habe ich herausgefunden, dass das eigentlich schon im Jugendalter Freundschaften durch die Vorurteile sich formen. Das heißt, dass die Einstellungen gegenüber die Roma für die ungarische Jugendlichen ein ganz wichtiger Identifikationspunkt sind.
Zusammenhalt über Ausgrenzung, auch auf der großen Politbühne. Während die rechtsradikale Jobbik-Partei offen rassistisch gegen Roma hetzt, hat die regierende Fidesz einen Minister für Integration der Roma, Soltan Balog. Mit seiner Direktive der liebevollen Segregation schickt er Roma auf Förderschulen. Trotz Rügen der EU-Kommission. Die Hetze gegenüber sogenannten anderen zieht in Ungarn. Viktor Orban entdeckte die Flüchtlinge als Feinde, als sich seine Umfragewerte auf einem historischen Tiefpunkt befanden. Mit einem riesigen Zaun schottete er Ungarn ab und begehrte gegen die EU auf. Seine Rhetorik ist dabei menschenverachtend. Bei einer Pressekonferenz mit dem österreichischen Bundeskanzler im Juli 2016 bezeichnete er Flüchtlinge als Gift. Auch in Polen, einem ethnisch sehr homogenen Land, das kaum Flüchtlinge aufnimmt, lässt sich mit den anderen Politik machen. So werden ein Cholera-Verdacht auf der griechischen Insel Kos und 3 Fälle von Schigellenruhe in Wien zu Vorboten einer gesamteuropäischen Gesundheitskrise. Die PiS beschwört eine Bedrohung herauf, einer Naturkatastrophe gleich. In Kroatien schlägt man in dieser Frage andere Töne an.
Partizane i Srbe. Dakle, još uvijek mi imamo, znači još uvijek je to problem desnice.
Partisanen und Serben, das sind noch immer die Probleme der Rechten. Migranten sind gekommen und weitergezogen, also war es für sie in Ordnung, sich menschlich ihnen gegenüber zu verhalten. Wenn sie geblieben wären, dann hätten wir hier auch eine viel größere Anti-Migrationsbewegung gehabt. Aber im Prinzip haben wir hier keine starke Rechte, die sich mit anti-immigrantischen Themen profiliert, weil das einfach noch nicht unser Problem ist.
Erklärt Sandra Bencic vom unabhängigen Zentrum für Friedensforschung, Center Samirovne Studie. In Kroatien gibt es andere. Flüchtlinge sind hier immer auch mit dem Schicksal der kroatischen Flüchtlinge in den 1990er Jahren verknüpft. Die als Feinde inszenierten anderen, das sind in Kroatien die Serben und die kommunistischen Partisanen des Zweiten Weltkriegs. Eine Bedrohung von außen heraufbeschwören, ohne kommt kein Nationalismus aus. Wir gegen die anderen. Eine einfache Formel. Bleiburg in Österreich, Mai 2016. Ein großer Altar und tausende Menschen mit Regenschirmen und Kroatienflaggen auf einem Feld. Ein unscheinbarer Ort in Kärnten ist jedes Jahr Mitte Mai Wallfahrtsort für tausende patriotische Kroaten. Hier wird der historischen Schicksalsgemeinschaft gehuldigt.
Na ovom potresnom mjestu koje simbolizira mnoge stotine znani, još više neznani i neistraženi masovni grobnica naših sunarodnjaka.
Ein Geistlicher betet für die ewige Ruhe der gefallenen Ustaši. Ustaša, das war ursprünglich ein faschistischer Geheimbund. Adolf Hitler beförderte sie dann im Zweiten Weltkrieg an die Spitze des Marionettenstaates Unabhängiger Staat Kroatien. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs flohen sie vor den siegreichen Partisanen nach Österreich. Dort lieferte sie die britische Armee den Verfolgern aus. Diese übten Vergeltung und richteten die Ustasche hin. Die Bleiburger Gedenkfeier ist in Kroatien hoch umstritten. Viele halten das Opfergedenken für eine Huldigung des faschistischen Ustascha-Staates. Zwischen 1941 bis 1954 töteten die Ustasche laut Angaben der Nichtregierungsorganisation Simon Wiesenthal Zentrum 600.000 Serben, Juden und Roma. In der ersten Reihe sitzen in Bleiburg heute wichtige Regierungsvertreter. Kulturminister Slatko Hasanbegovic hatte lange Zeit im sogenannten Bleiburger Ehrenzug dieses Event federführend mitorganisiert. Heute hält er aber keine Rede. Zu viele Skandale um rechtsradikale Äußerungen belasten das Image des studierten Historikers. Doch auch diese Rhetorik hat ihre Klientel.
Eine gewisse Rolle spielt auch der Krieg der 1990er Jahre.
Erklärt Hannes Granditz, Professor für südosteuropäische Geschichte von der Humboldt-Universität Berlin.
Das war ein einschneidendes Ereignis, auch traumatisches zum Teil, dieser Dobrowinski Rat, dieser Heimatkrieg, den viele als entscheidende Phase ihres politischen Engagements auch empfinden, sich dort engagiert zu haben und dann letztendlich über längere Zeit auch so diesen Heldenstatus gesellschaftlich angeboten bekommen haben, letztendlich aber zunehmend verloren haben von den Veteranen, die Kroatien mit entstehen haben lassen, sind die Veteranen zunehmend in eine öffentliche Wahrnehmung gebracht worden als jene, die nach wie vor irgendwie von Pensionen leben und nichts arbeiten und irgendwie Privilegien einfordern, die ihnen nicht zustehen. Ja. Und gerade für dieses Wählerklientel gibt es einen passgenauen nationalistischen Diskurs.
Juni 2016, wieder der Heldenplatz in Budapest. Einen Tag nach dem Konzert für Toleranz. Heute hat sich hier eine kleine Runde in Ritterkostümen eingefunden.
Dieses Volk, egal wohin es das besessene Rad der Geschichte getrieben hat, beruft sich stets auf ein gemeinsames Gebet.
Mal flehend, mal zürnend, richtet der große, kahlgeschorene Mann ein Klagelied an Gott und seine kleine Gemeinde. Neben ihm ein schwarzes Kreuz mit dem Wort Trianon in Flammen eingefasst. Die einfache Botschaft, der Vertrag von Trianon soll brennen. 1918 beschlossen die Siegermächte des Ersten Weltkriegs in diesem Vertrag, das einstige Königreich Ungarn auf ein Drittel des ehemaligen Territoriums zusammenzuschrumpfen. Die hier Versammelten sehen sich in der Tradition von Miklós Horthy. Der Verbündete von Adolf Hitler setzte alles daran, die verlorenen Gebiete zurückzuerlangen. Unter seiner Mithilfe ermordeten die Nazis 200.000 ungarische Juden. Die Fidesz-Partei des regierenden Ministerpräsidenten Orbán gibt sich gemäßigt. Doch inhaltlich unterscheidet sie sich wenig von der Veranstaltung am Heldenplatz. Das zeigt sich im 2010 verabschiedeten Staatsbürgerschaftsgesetz.
Das ist ein revanchistisches Staatsbürgerschaftsgesetz. Das heißt nämlich, dass Menschen, die im Ausland leben, im Sinne dieser Abstammungstheorie des Magyarentums, in diesem völkischen Sinne, die ungarische Staatsbürgerschaft bekommen können. Das heißt, diese völkische Ideologie ist dann plötzlich mit diesem Gesetz, hat Eingang gefunden in die Verwaltung, in die Gesetzgebung, in die Legislative.
Erklärt die Publizistin und Kulturwissenschaftlerin Magdalena Marschowski. Sie forscht in ihrer Doktorarbeit zum völkischen Denken in Ungarn. Die Idee von einer Gemeinschaft aus Blutsbrüdern, deren Verwandtschaftslinie bis in die Urzeit verfolgbar ist. Heute können, nach dem neuen Gesetz, die sogenannten Auslandsungarn einen ungarischen Pass beantragen. Das heißt, alle Menschen, die entfernte ungarische Verwandtschaft und Grundkenntnisse der ungarischen Sprache nachweisen können. Historische Landesgrenzen wie das einstige Königreich Polen-Litauen stehen im heutigen Polen nicht zur Debatte. Es sind vielmehr die Heldenfiguren, die gefragt sind.
Wir müssen den polnischen Staat wieder zum Gegenstand unseres Stolzes machen. Das betrifft unsere Kultur und unsere Bildungspolitik. Sie muss den Patriotismus fördern. Schämen wir uns nicht, ein Ethos der polnischen Helden zu entwickeln. Ihrer sollten wir immer gedenken.
Proklamiert die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydło. Diesen Auftrag verwirklicht die polnische Regierung auch mit der Neubesetzung des Instituts für Nationales Gedenken mit einem gestrengen Gefolgsmann der PiS, Jarosław Szarek. Polnische Gräueltaten während des Zweiten Weltkriegs gewichtet er gering und tritt mit steilen Thesen an, darunter die, dass die deutsche Wehrmacht die volle Verantwortung für das Massaker an der jüdischen Bevölkerung in dem Dorf Jedwabne 1941 trage. Unter Historikern eine höchst umstrittene Auffassung. Doch die Verklärung eines unbefleckten Polentums ist längst Staatsdoktrin. Man rühmt sich der Helden und betrauert die eigenen Opfer, auch wenn darunter Täter waren. Die rechtsnationalen Parteien in allen drei Ländern bedienen sich dieser Geschichten und formen sie, um das Wir auszustaffieren. Geschichte prägt Gesellschaften. Sie hinterlässt Spuren. Eine Hinterlassenschaft bis heute. Sławomir Sierakowski, Gründer des linken Thinktanks Krytyka Polityczna, erkennt einen Zusammenhang zwischen aktueller Politik und der polnischen Geschichte, gekennzeichnet von Teilung und territorialer Einverleibung.
19th century country which had so many wars, uprisings, fighting with Germany, Russia.
Ein Land, das im 19. Jahrhundert so oft überfallen wurde, mit Deutschland und Russland gekämpft hat, mit einer blutigen Geschichte wie der polnischen, das musste sehr einfache militärische Identitäten ausbilden. Entweder bist du ein Verräter oder ein Held. Es gibt keine anderen, komplexeren Varianten.
Ähnliches beobachtet Magdalena Marschowski in Ungarn.
Eine jahrhundertealte Tradition, die so eingefleischt ist, die so zubetoniert ist, dieses ethnische Denken, der Ethnonationalismus, dass man überhaupt nicht weiß, was dran schlimm sein soll.
Kein Bruch, sondern die ewige Dauerschleife in der zigsten Aktualisierung. Ideen tragen sich weiter, sie tradieren sich, werden von Generation zu Generation weitergegeben. Wenn es keinen Bruch gibt, dann leben alte Ideen fort. Aber die Geschichte mündet nicht einfach in die Gegenwart wie ein stetig fließender Fluss. Sie ist eher ein Mäander mit unterschiedlichen Seitenarmen und Zuströmen. Und bestimmte Akteure greifen eben das auf, was ihnen in den Kram passt. Aber wenn es in Deutschland um Osteuropa geht, ist schnell das Stereotyp der Ewiggestrigen zur Hand. Der Osteuropa-Historiker Philipp Theer von der Universität Wien warnt davor, bei dem Blick auf derzeitige nationalistische Regierungen alte Bilder zu bemühen.
Diese West-Ost-Geschichte, die da wieder aufgekommen ist, das ist letztlich, würde ich sagen, so ein Überbleibsel des Kalten Krieges, dass man einfach so bestimmte Osteuropa-Stereotype hat und dann diese Länder gerne wieder in einen Topf steckt. Also die anderen arbeiten die Vergangenheit schlecht auf, die anderen im Osten sind sozusagen nationalistischer, antisemitischer etc. Also da kann man so ein ganzes, gewissermaßen ein Programm abspulen.
Ein differenzierter Blick ist gefragt. Philipp Theer nimmt deshalb die jüngere europäische Wirtschaftsgeschichte ins Visier. Sie öffnete Einfallstore für rechtsnationale Erzählungen von der bedrohten Nation. Der Warschauer Stadtteil Praga im Juli 2016. Draußen regnet es und in einer der vielen hippen Kneipen sitzt Joanna Kalitzka mit einer Tasse Tee. Sie gehört zu der gebildeten jungen Schicht aus den polnischen urbanen Zentren. Viele ihrer Altersgenossen wählten im Dezember 2015 die PiS. Joanna nicht.
Es gab so eine bekannte Aussage von dem Komorowski.
Bronisław Komorowski war zwischen 2010 und 2015 Präsident der Republik Polen und gehört der liberalen Bürgerplattform an. Viele sehen ihr Scheitern als Wegbereiter für die PiS.
Ein junger Mann hat ihn gefragt, also ich verdiene so 2000 pro Monat und wir möchten, glaube ich, mit meiner Freundin irgendwie heiraten, Kinder bekommen, was soll ich tun? Und er meinte, finde einen besseren Job und nehme einen Kredit. Also jeder bekommt, was er so imstande ist zu erreichen und also es ist okay, so wie es ist.
Die Bürgerplattform verspielte ein großes Stück Vertrauen durch Aussagen wie diese. Viele nahmen sie als arrogant wahr, als Reformgewinner, als diejenigen, die es geschafft hatten und jetzt nur noch Verachtung für die Abgehängten übrig haben. Sławomir Sierakowski vom Think Tank Krytyka Polityczna formuliert es so:
The message that comes to you from media, from economic experts,
die Botschaft, die die Medien und Wirtschaftsexperten sowie die Massenkultur an dich richten, ist: Zeig Initiative, sei flexibel, Bilde dich. Dann machst du das und siehst aber keine Ergebnisse. Und zwar, weil sich eben nicht für alle so schnell Ergebnisse abzeichnen.
Joanna Kalitzka bezeichnet die Strategie der alten Regierung als Warmwasserpolitik. Eine lethargische, blinde Zufriedenheit, die nichts voranbrachte. Keine politischen Kontroversen, kein Blick auf die Verlierer des Systems, die jungen Menschen, die oft ohne Versicherung mit sogenannten Müllverträgen arbeiten. Das sieht auch Osteuropa-Experte Philipp Theer als einen der Gründe für das Erstarken der Rechten.
Viele Menschen dort in diesen Ländern leben ja einfach sehr arm und schlecht. Das heißt, für die hat sich eigentlich dieser demokratische Wandel oder diese ganze Transformation zur Demokratie hat sich für die nur bedingt gelohnt. Das sind also häufig auch Reformverlierer. In Deutschland würde man sagen Wendeverlierer. Und die sind für solche populistischen Botschaften besonders empfindlich. Die sind selber verunsichert aufgrund von Arbeitslosigkeit, miserablen Zukunftsaussichten, oft auch tatsächlich einem Leben in Armut oder in relativer Armut. Und das macht sie empfänglich für die Botschaft von Rechtspopulisten oder für einen alten oder auch neuen Nationalismus. Also man könnte sagen, da gibt es einen breiteren Zusammenhang zwischen Neoliberalismus und eben jetzt diesen Rechtspopulismus.
1989 brach der Ostblock zusammen. Ungarn und Polen gehörten dazu. 1991 erklärte Kroatien seine Unabhängigkeit von der sozialistisch-föderativen Republik Jugoslawien. Die neuen Staaten gründeten liberale Demokratien nach westlichem Vorbild. Dieser Prozess, den Sozialwissenschaftler als Transformation bezeichnen, meint den Umbau von der Plan zur Marktwirtschaft und die Neuordnung des Staates von einem Ein- zu einem Mehrparteiensystem.
Und ich glaube, da rächt sich sozusagen so diese, diese technokratische Begründung von Reformen. Eben, wo immer behauptet wurde, es sei alternativlos, aber es gibt eben doch Alternativen. Vielleicht sind die schlechter, aber es gibt sie. Und davon profitieren letztlich diese Populisten. Also die sind im Grunde genommen die Kehrseite der Technokratie oder dieser technokratisch begründeten Reformen.
Politisches Handeln auf vorgezeichneten Bahnen, Entscheidungen aus einer politischen Sachzwanglogik heraus. So vollzog man vielerorts den Systemumbau vom Sozialismus zum Kapitalismus. Mal mehr, mal weniger blitzartig. In Ungarn eher abgemildert und in Kroatien unter den besonderen Umständen der Nachkriegsgesellschaft der 1990er mit pragmatischen politischen Entscheidungen, Regierungswechseln, Bremsmomenten, aber nie abweichend vom allgemeinen Plan. Auch nicht, wenn dieser Weg Opfer forderte. Viele wurden arbeitslos. 1991 lag der Arbeitslosenanteil an der Gesamtbevölkerung in allen drei Ländern um die 11%. Während sich die Zahlen in Ungarn und Polen mit Schwankungen erholt haben, waren 2014 in Kroatien sogar 16,7% ohne Arbeit. Doch auch die, die Arbeit haben, müssen oft mit Löhnen an der Grenze des Existenzminimums auskommen, ohne staatliche Unterstützung. In Polen trat die PiS mit Alternativen zur jahrelangen Verschlankung des Sozialstaats an. Höheres Kindergeld, niedrigeres Renteneinstiegsalter, ein Programm für den sozialen Wohnungsbau und Abschaffung der Müllverträge. Auch in Kroatien versprach die HDZ 2015 in ihrer Kampagne 1000 Euro für jedes neugeborene Kind. Derlei Beteuerungen nahmen hier aber einen vergleichsweise geringeren Platz ein. Viktor Orban hingegen warb in Ungarn nicht mit Almosen und sozialen Zugeständnissen, sondern wollte den großen Peinigern an den Kragen. Er plante nichts Geringeres, als den Internationalen Währungsfonds aus dem Land zu jagen und ausländisch dominierte Branchen wie den Banken- und Telekommunikationssektor mit hohen Steuern zu belegen. Gesagt, getan. Doch im Paket der sogenannten unorthodoxen Wirtschaftspolitik befindet sich auch die Flatrate-Steuer von 15% ohne Freibetrag. Die begünstigt eindeutig Besserverdienende. Also nur große Gesten, ohne dass für die Reformverlierer tatsächlich etwas abfällt. Die kompromisslose und unanfechtbare Durchsetzung der neoliberalen Reformen bot den Rechten ein Einfallstor.
Sie konnten sich aufschwingen als Heilsbringer und Retter der Nation, als die, die es denen da oben mal so richtig zeigen. Die Zustimmung für diese Politik der nationalen Größe ist aber in allen drei Ländern unterschiedlich ausgeprägt. In Zukunft wird sich die Politik vermutlich wieder unterschiedlicher gestalten. September 2016. In Kroatien hat sich die rechtsnationale Koalition mit ihrem liberal-klerikalen Koalitionspartner Most wegen einer Korruptionsaffäre überworfen. Der HDZ-Vorsitzende Tomislav Karamarko war verwickelt. Die Kroaten gehen erneut an die Urnen. Sieg, Pobjeda, tönt es aus der Parteizentrale der christdemokratischen HDZ. Sie hat die Wahlen für sich entschieden, ohne die Unterstützung der kleinen rechten Parteien. Spitzenkandidat Andrej Plenković will aus der HDZ eine moderne europäische Partei machen. Schrille, nationalistische Töne sind von ihm nicht zu erwarten. Die Zeit der nationalistischen Mobilisierung hat ihren Zenit in Kroatien wohl überschritten. Zu wenig Früchte hat diese Politik dem Land gebracht. Das erkennen heute viele Wähler. Noch fest im Sattel sitzt die Regierung der PiS in Polen, so laut der Protest gegen sie auch ist. In Ungarn ist der Demokratieabbau schon weit fortgeschritten. Viktor Orbán regiert mit einer Zweidrittelmehrheit und hat freie Hand. Heute weiß niemand mehr, was ihn überhaupt noch stoppen kann. Ungarn, Kroatien und Polen. 2016 standen fast 9 Monate in allen drei Ländern rechtsnationale Regierungen an der Macht. Sie einte eine Geschichtspolitik, die Helden herausstellt und Täter in den eigenen Reihen in den Schatten verweist. Trotz aller Gemeinsamkeiten lässt sich ein rechtes Osteuropa als Monolith sicher nicht konstruieren. Zu viele Unterschiede einerseits und zu viele Ähnlichkeiten mit westeuropäischen Parteien andererseits. Die Rezepte gegen den Nationalismus sind derzeit in Europa rar und Ratlosigkeit weit verbreitet. Slawomir Sirakowski vom Think Tank Kritika Polityczna versinkt in düsterem Pessimismus.
Die einzigen Ereignisse, die Ungleichheiten eliminieren, das sind Katastrophen. Wenn der Westen nichts gegen solche großen Probleme wie die Wirtschaftskrise oder ökonomische Ungleichheiten unternimmt, dann wird es eine Katastrophe geben. Das wird weder das erste noch das letzte Mal sein. Aber es sieht nicht gut aus.